Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast rund um das Thema Datenschutz. Und zwar hier einen Datenschutzberater, der das in der Tat schon seit ein paar Tagen macht und demzufolge sicherlich auch schon sehr viel erlebt hat. Bevor wir den allerdings begrüßen, begrüße ich wie immer an dieser Stelle erst einmal meinen lieben Mitstreiter mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, moin, danke, gut. Ich hoffe, dir auch. Hallo Marc, hallo Heiko. Unser heutiger Gast hat in der Tat langjährige Erfahrung im Bereich Datenschutz gesammelt und ist inzwischen Geschäftsführer der MigoSense GmbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Die MigoSense bietet diverse Dienstleistungen rund um das Thema Datenschutz, Informationssicherheit und so weiter an. Außerdem ist er regelmäßig als Host des hauseigenen Podcasts Datenschutztalk tätig. Was er sonst noch so macht und welche Stationen er in seinem Werdegang durchlaufen hat, das besprechen wir jetzt zusammen mit ihm. Herzlich willkommen, Heiko Gossen.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mich hier in eure Reihe Driege einreihen zu dürfen.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen ja mal hier in der Reihe gar nicht so sehr ein fachliches Gespräch führen, sondern erstmal so ein bisschen dahin gehen, wie ist denn jemand in den Bereich des Datenschutzes hineingekommen? Und fangen wir doch mal, ich fange ja meistens immer so mit dem Schulabschluss an. Irgendwann hattest du mal einen Schulabschluss, die ganze weite Welt stand dir offen und du wusstest schon, ich will irgendwann mal was mit Datenschutz machen. Nein, Spaß beiseite. Wie ging es bei dir
Stimmt,
nach der Schule weiter?
Das war bei mir ja schon mit 4, dass ich wusste, dass ich was mit Datenschutz machen will.
Hast aber spät angefangen immer.
Nein, tatsächlich war das Thema Datenschutz damals noch sehr weit entfernt nach der Schule. Ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich habe Elektroniker gelernt bei der Telekom. Bin also
sehr gut.
Dann in eine klassische Ausbildung gegangen. Habe dann nochmal studiert, 3 Jahre. Energietechnik. Von da aus dann wollte ich aber doch noch was anderes machen. Es war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Deswegen habe ich erstmal meinen Zivildienst gemacht, so zur Findung. Das war ja die Zeit, da war das noch keine große Diskussion, dass man seinen Wehrdienst oder Wehrersatzdienst leistet. Und das war noch relativ selbstverständlich jetzt zu der Zeit. Dann hatte ich in der Zeit mich dann orientiert und wollte eigentlich gerne ins Tonstudio gehen. Das war so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich wollte gerne im Tonstudio arbeiten. Hat aber nicht so einfach geklappt. Es war sehr schwierig, da an Praktikaplätze ranzukommen. Und da ich aber natürlich versucht habe und ich hatte dann plötzlich ein Angebot für ein Praktikum als Filmtonassistent, also das heißt am Set, direkt da, wo der Ton sozusagen entsteht. Ja, und so bin ich erstmal beim Film gelandet. Ich habe etliche Jahre tatsächlich Filme gedreht als Tonassistent, bevor ich mich dann aus dieser Branche wieder verabschiedet habe und dann überlegt habe, was ich dann mache. Und so bin ich dann schlussendlich eher durch Zufall im Datenschutz gelandet. Also wie das zu der Zeit eher klassisch war. Der Zufall hat mich zum Datenschutz gebracht.
Ganz viele Dinge, die mich jetzt auf dem Weg dahin interessieren, aber wir wollen ja gar nicht zu sehr an. Aber Filmtonassistent, das hört sich jetzt für mich so an, korrigier mich, das könnte total spannend sein, könnte aber auch so sein, dass man den ganzen Tag nur Kabel verlegt und Kabel aufwickelt.
Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr spannender Job, weil du am Filmset bist, bei sehr unterschiedlichen Produktionen. Mhm. Du lernst natürlich enorm viel, wie Filme entstehen, also wie sie damals entstanden sind, vor KI-Zeitalter. Mhm. Und man nimmt natürlich enorm viel Kontakte mit. Also du lernst immer wieder neue Leute kennen. Du hast natürlich mit Schauspielern, mit den ganzen im Hintergrund zu tun und so weiter. Es ist unwahrscheinlich spannend, sehr abwechslungsreich, aber zu der damaligen Zeit auch sehr lange Tage. Also es war so, dass der Standardarbeitstag 10 Stunden war und es ging selten ohne Überstunden. Du warst sehr fremdgesteuert, weil du hast dann am Tag, Abend vorher die Disposition für den nächsten Tag bekommen, wo du dann quasi stand, wann du wo sein musst, wo gedreht wird und so weiter. Und du bist natürlich immer davon abhängig von dem gesamten Team. Also es ist toll, es ist eine tolle Teamarbeit. Man lernt sehr viel über Teamarbeit. Aber man ist auch erst dann fertig, wenn alle fertig sind. Und Das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht bis zu meinem Lebensende machen, so fremdgesteuert sein. Mhm. Und deswegen hatte ich mich dann nochmal entschieden für eine Fortbildung, habe dann nochmal eine Spezialausbildung gemacht im Bereich IT-Sicherheit, Network Security nannte sich das. Und von da aus bin ich dann in die Selbstständigkeit gestartet.
Von welchem Zeitraum reden wir da? Also wann, also nicht wie alt du da warst, sondern wann war das in etwa? Reden wir da von den Anfang der 2000er, 2010er?
Genau. Nee, Anfang der 2000er, genau. So 2000 bis 2003, nee, bis 2002, genau, habe ich Film gemacht und dann ja, nochmal diese 10-monatige Ausbildung und dann bin ich von da aus 2004 in die Selbstständigkeit gestartet.
Was war das genau für eine Ausbildung? Hattest du gesagt, das hat was mit IT-Sicherheit zu tun gehabt?
Genau, also ich hatte eigentlich vorher dann eher so in dem, wie gesagt, Film wollte ich dann weg und dann habe ich überlegt, dann machst du was in Richtung Computer, also Betreuung von kleinen Unternehmen, Arztpraxen und so eine Richtung. Das war so der Gedanke. Mhm. Diese Ausbildung war letztendlich immer die gesamte Grundlagenausbildung, IT plus das ganze Thema Security aber auch. Es hatte sehr starken Fokus auf die ganzen Sicherheitsthemen. Also wir haben da selber Firewalls programmiert und sowas. Mhm. Das unwahrscheinlich viel gelernt, muss ich sagen. Also es ist etwas, von dem ich heute immer noch sehr profitiere in meiner Tätigkeit als Datenschutzberater und Beauftragter. Aber ja, das war so eine Zusatzqualifikation, die ich dann gemacht habe. Ja, und dann, wie gesagt, in die Selbstständigkeit.
Und jetzt hattest du die Qualifizierung und hast dann direkt gesagt, ach, warum sollte ich jetzt hier irgendwo ein Jobangebot annehmen? Ich mache mich sofort selbstständig. Also ist ja dann entweder ein sehr mutiger Schritt oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder was war der Beweggrund dafür?
Also mein Ziel war eigentlich schon immer, selbstständig zu sein. Mhm. Und deswegen war das sozusagen schon ein Teil dessen, wo ich hin wollte und sich dann wieder zu überlegen, okay, wo hat man eh schon Kompetenzen? Also ich war ja auch nicht ganz unbelegt in dem Thema. Ich hatte auch nebenbei schon sehr viel IT-Betreuung gemacht. Also das heißt, das war jetzt auch nicht so, wo ich dann ganz unbedarft ins kalte Wasser gesprungen bin. Und ich hatte auch noch einen Partner, mit dem ich das dann zusammen gemacht habe, der auch da schon einiges an Vorerfahrung hatte, sodass ich da jetzt auch nicht wird komplett naiv auf der grünen Wiese gestartet bin.
Und was für Kunden hattet ihr dann im Wesentlichen? Also so kleinste Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder waren das durchaus schon größere Betriebe, wo man auch ein größeres Rad schwingen muss?
Nee, das war tatsächlich die Strategie, eher im kleinen Unternehmerbereich zu bleiben und da Angebote zu schaffen, die über das hinausgehen, nur jemanden zu haben, der es vielleicht nebenbei macht, aber auch natürlich nicht in der Größenordnung wie ein großes Systemhaus, weil die natürlich für kleine, mittelständische Unternehmen oft auch schwer erschwinglich sind. Und dementsprechend war unser Plan, da eher in eine Lücke reinzugehen. Und die Grundidee war dann auch, so einen Full-Service anzubieten mit Datenschutz zusammen, also IT-Betreuung und Datenschutz aus sozusagen einer Hand, damals noch nicht in dem Bewusstsein, dass es vielleicht zum Interessenskonflikt führen könnte. Da waren wir ja noch nicht ausgebildet und eigentlich sollte dann mein Kollege das Thema Datenschutz machen und ich dann mehr den Technik-Part. Der hat sich dann aber kurzerhand doch gegen die Selbstständigkeit entschieden. Wir hatten aber dieses Seminar für die Ausbildung, das Grundlagenseminar Datenschutzbeauftragter, hatten wir schon gebucht. Mhm. Ja, und dann war er weg und dann habe ich gesagt, na gut, bevor ich das jetzt einfach verfallen lasse, mache ich das. Und so bin ich dann zum Datenschutz gekommen. Und das fasziniert mich, aber dieses Thema macht mir heute immer noch immens viel Spaß. Von daher ist es auch ein bisschen schade, dass wir heute nicht über fachliche Themen sprechen.
Das können wir ja nochmal nachholen in der anderen Folge. Aber war das, weil du sagst ja so ein bisschen aus Versehen quasi zum Datenschutz gekommen, war das denn dann lieber auf den ersten Blick oder musstest du dich da so ein bisschen mit reinfuchsen dann doch?
Nee, das hat mir schon direkt Spaß gemacht. Also ich meine, klar, ne, man merkt ja, ob ein Thema einem liegt, ob man da gut reinfindet. Und die ganze Ausprägung, die gesamte Dimension, was da alles hintersteckt und wie tief man in dieses Thema einsteigen kann, das war ich zu dem Zeitpunkt, natürlich war mir das noch nicht bewusst, aber ich habe es dann, ja, schrittweise taucht man ja in das Thema ein und man stößt immer wieder auf neue Dinge und das ist das, was ich heute immer noch am Datenschutz so faszinierend finde. Man lernt nie aus und man, die Technologie ändert sich, klar, Ideen ändern sich, was Unternehmen machen, entwickeln, aber auch selbst, wie gesagt, durch die Rechtsprechung, durch aufsichtsbehördliche Auffassungen und was alles an Einfluss da es gibt, das ist, finde ich, immer wieder so faszinierend und macht so viel Spaß, sich dann in Themen reinzufuchsen und zu gucken, wie kriegen wir das datenschutzrechtlich sauber abgebildet. Das ist das, was mich daran so fasziniert.
Aber wir sprechen ja von einem Zeitraum, Anfang der 2000er oder 2004, 2005 so rum, nehme ich mal an. Da war ja DSGVO noch nicht mal irgendwie angedacht. Da war Datenschutz natürlich schon hier gesetzlich geregelt. Aber sind wir ehrlich, es hat ja keinen interessiert. War dir dann schon von Anfang an klar, wenn wir das als Business Case machen, müssen wir sehr viele dicke Bretter bohren? Oder hattet ihr zufällig ein, zwei Kunden, wo das Thema Datenschutz durchaus auf der Agenda stand?
Ja, das ist schon richtig. Das war natürlich zu der Zeit noch weit entfernt von dem Level, wo wir das heute in dem Bewusstsein sowohl der Bevölkerung als auch der Unternehmen haben und sehen. Dementsprechend war es damals so, 2003 gab es eine Änderung in der 95er-Richtlinie. Da wurde dann quasi die Benennungspflicht zum Datenschutzbeauftragten ins Bundesdatenschutzgesetz überführt. Das heißt also ab 2006 gab es dann die erste Bestellpflicht für Datenschutzbeauftragte, relativ flächendeckend in Deutschland. Und das war damals natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es den Boost hat, den es jetzt mit der DSGVO erst eigentlich hatte. Den hatten wir damals dann schon so ein bisschen erhofft. Wie gesagt, ist dann ausgeblieben, aber wir hatten wirklich auch Glück und ich hatte dann auch ein relativ großes Mandat bekommen bei einem Telekommunikationsunternehmen. Die hatten zu dem Zeitpunkt dann interimsweise einen externen Datenschutzbeauftragten gesucht und darüber bin ich dann tatsächlich sehr gut in dieses Thema natürlich dann auch reingekommen. Und das war dann für uns natürlich auch ein guter Ausgangspunkt.
Jetzt bist du ja genauso wie ich kein Jurist. Man muss sich aber natürlich im Datenschutz sehr, sehr viel mit juristischen Texten, mit juristischen Themen beschäftigen. Man könnte auch rumschlagen sagen. Fiel dir das immer leicht? Schrägstrich, macht dir das Spaß? Dann auch diesen juristischen Anteil? Oder was treibt dich insbesondere an, wenn du sagst, Datenschutz finde ich spannend?
Also es macht mir Spaß tatsächlich, das zu übertragen, was wir im Gesetz haben, auf die anderen beiden Dimensionen. Also für mich besteht Datenschutz ja die Besonderheit an der Interdisziplinarität sozusagen der Disziplin. Wir sind also an der Schnittstelle zwischen Recht, Technik und Organisation. Vielleicht nicht die einzige Disziplin, die da ist, aber ich finde, Datenschutz funktioniert nicht ohne drei Dimensionen immer gleichzeitig zu betrachten. Ja, also ich habe das Rechtliche, ich habe das Technische und irgendwie muss ich das Ganze aber auch prozessual denken, weil ich habe organisatorische Maßnahmen, ich habe andere Dinge, die ich darüber regeln kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mir macht es sehr viel Spaß, dadurch, dass ich eine technische Ausbildung habe, zu gucken, was bedeutet das von der rechtlichen Perspektive her. Bin ein ganz großer Fan von Rechtsgrundlagen, ja, also zu gucken, wie wirken Rechtsgrundlagen, wo passen eigentlich die richtigen Rechtsgrundlagen. Man schlägt ja schon manchmal ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man sich das ein oder andere im Audit mal anguckt, was da so an Rechtsgrundlagen herangezogen wird. Das ist, wie gesagt, das macht mir immer riesig Spaß und darüber auch zu diskutieren. Aber wie gesagt, vor allen Dingen das zu übertragen aus den verschiedenen anderen Dimensionen immer wieder in die andere Dimension, dabei zu helfen, Lösungen zu finden. Ja, also wie oft hat man das in der Praxis, dass halt jemand was möchte und irgendeiner sagt, nee, das geht aber datenschutzrechtlich nicht. Und dann sage ich, okay, Challenge accepted. Das gucken wir uns mal genauer an. So, dann findet man irgendwann auch die Lösung, wie das eine geht, ohne aber am Ende Datenschutz zu verletzen oder vielleicht irgendwie in Compliance zu rutschen.
Mhm. Okay, Okay, gut.
Hast du dann also auch häufiger mal in einem Audit wahrscheinlich die Rechtsgrundlage, das haben wir schon immer so gemacht, gefunden.
Ich wollte es gerade
sagen. Das ist ja so der Klassiker, häufig auch gerne bei Behörden. Das hat der Vorgänger schon gemacht und das wird der Nachfolger noch übernehmen. Das ist halt schon immer so gewesen.
Ja, also bei Rechtsgrundlagen, das findet man aber ja genauso bei Schutzmaßnahmen, bei den TOM und bei allem Möglichen, bei den Prozessen, wo man sagt, ja, nur wenn man es immer so gemacht hat, heißt nicht, dass es gut ist, ja. Also, oder richtig. Aber das, ja, sind die Erfahrungen, aber die man zwangsläufig in all den Jahren sammelt.
Da haben wir ja so die dreieinhalbte oder vierte Dimension, so ein bisschen das Change Management, also die Leute mitzunehmen, ne? Man könnte es auch unter Organisatorisches packen, aber du kannst ja so viel in eine Richtlinie reinschreiben, wie du möchtest und so viel Technik umsetzen, aber wenn die Leute bockig sind, in Anführungsstrichen, oder du es nicht richtig vermittelt bekommst, warum das jetzt wichtig ist und warum sie das jetzt mal anders machen sollen, dann wird es natürlich schwierig an der Front. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, dass man die Menschen mitnehmen muss, ist das eine. Ich bin ja auch mal ein großer Freund davon, zu schauen, wie kriegt man die Themen, egal welche Compliance-Themen, regulatorischen Themen das sind, wie kriege ich die zusammen? Ja, wie kriege ich die so vereinheitlicht, dass das auch für die Konsumenten, also sprich die Mitarbeiter im Unternehmen ja in der Regel, wie ist das so, dass das für die am besten funktioniert? Ja, weil wenn ich als Mitarbeiter im Unternehmen 5-mal die gleichen Fragen oder sehr ähnliche Fragen beantworten muss, weil, keine Ahnung, kommt der Geldwäschebeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der Informationssicherheitsbeauftragte und der Compliance-Beauftragte und dann hast du noch drei Leute plus der Pförtner und alle stellen irgendwie ähnliche Fragen, wo ich mir als Mitarbeiter ja auch irgendwann an den Kopf fasse und sage, Leute, das ist doch totale Geldverbrennung, was ihr da macht. Nicht nur eure Zeit, auch meine Zeit. Und deswegen bin ich da sehr für, immer wieder den Schulterschluss mit anderen Compliance-Abteilungen zu suchen und zu gucken, wie kann man Methodiken, wie kann man Prozesse, wie kriegt man das alles vereinheitlicht und somit den Aufwand und, das ist das Wichtigste eigentlich, die Akzeptanz erhöht. Mhm. Weil, also Aufwand reduziert und Akzeptanz erhöht. Von der Akzeptanz lebt ja am Ende die ganze Geschichte.
Ja, und dieses Auseinandersetzen mit anderen Abteilungen, anderen Disziplinen, wie du sagst, ich finde, es geht ja auch gar nicht anders. Du kannst in der Informationssicherheit dir die tollsten Maßnahmen ausdenken. Wenn sie rechtlich nicht zulässig sind, kann man sie halt nicht machen. Ja, und so, also ich sage mal, Informationssicherheit und Datenschutz gehen ja häufig Hand in Hand, aber manchmal dann doch sehr diagonal die Wege auseinander. Und da muss man halt dann, glaube ich, an vielen Stellen einfach auch andere Dinge mitdenken. Sonst hast du nachher sehr viel Zeit investiert in eine schöne Maßnahme, die zu überlegen. Und dann kommt aber jemand aus der Rechtsabteilung und sagt, ja, tut mir leid, geht aber nicht.
Genau. Gut. Jetzt gab es dann irgendwann diesen berühmt-berüchtigten 25. Mai 2018. Ja, also wo der Datenschutz, wo ich ja, bin ich auch ganz ehrlich, dann quasi auch zum Datenschutz dazu gekommen bin. Wie war das dann für euch als Unternehmen? Ist euer Unternehmen da explodiert? Hattet, also ich meine, ihr werdet sicherlich viel zu tun gehabt haben, aber was hat dieser 2018, dieses Starten, dass die DSGVO wirklich dass sie wirklich in Kraft, also nicht in Kraft tritt, sondern dass sie dann umgesetzt werden muss ab dem Tag, dass die Übergangsfristen auslaufen. Was hat das für euch als Unternehmen bedeutet?
Das ist, ich glaube, wie bei vielen Themen auch, man macht die Leute sehr früh darauf aufmerksam. Also 2016 wissen wir alle, seitdem war die DSGVO ja fertig. Sie war veröffentlicht, alle wussten, was drinsteht, alle wussten, was auf sie zukommt. Und seitdem haben wir unsere Kunden natürlich auch darauf aufmerksam gemacht und versucht, das Thema anzuschieben und dafür zu sorgen, dass sie sich entsprechend umstellen und darauf vorbereiten. Aber auch da ist die Trägheit am Ende, gegen die man ankämpft, und dementsprechend erst als das dann Anfang 2018 in den Medien auch plötzlich entsprechend unterstützt wurde, unsere Hinweise, da wurden natürlich unsere Kunden dann aktiver, und wir haben natürlich sehr viele Kunden, die wir als externe Datenschutzbeauftragte betreuen, wir haben auch viele Projektkunden. Und das ist dann, ja, sind wir mehr oder minder bei fast allen gleichzeitig losgegangen. Und dann steht man halt vor der Situation, dass man natürlich irgendwie einfach mit der Masse fertig werden muss. Und wir hatten das Glück, dass wir 2016 schon neue Kollegen dazugenommen hatten, schon ein bisschen gewachsen waren. Das heißt, wir konnten schon relativ viel auffangen. Aber neben den Bestandskunden, die, wie gesagt, ja unendlich viel dann gleichzeitig wollten, kamen dann natürlich auch noch ganz viele neue Kunden, die angefragt haben und wo wir dann sehr schnell aber auch gesagt haben, ja, wir können euch gerne auf die Warteliste setzen und wir melden uns dann mal, wenn es soweit ist, wenn wir wieder Kapazitäten haben. Und ja, viele haben dann gesagt, ja, okay, was Besseres kriegen wir im Moment nicht, ja, weil einfach es ja allen so ging und alle irgendwie landunter waren. Deswegen war es dann natürlich so, dass wir auch zu Ende 2018 dann, wo dann so der größte Teil abgearbeitet war, selbst dann noch wieder diese Liste rausgeholt haben und dann noch einen oder anderen Kunden danach noch auch quasi mit umgestellt haben.
Wenn man jetzt bei euch auf die Webseite geht, dann habt ihr ja durchaus ein paar Mitarbeiter. Seid ihr quasi, wenn es jetzt mal, wenn man so den aktuelle Mitarbeiteranzahl anschaut, ist das wirklich der Zeitraum, wo ihr da so stark gewachsen seid? Oder habt ihr auch seitdem quasi noch ein kontinuierliches Wachstum hingelegt und auch da immer noch weitere dazu bekommen?
Nee, also wir sind in den Jahren vor der DSGVO tatsächlich, so also bis 2020, glaube ich, sind wir ganz gut kontinuierlich gewachsen und seitdem ist es relativ stabil, also immer so zwischen 26 und 30 Mitarbeiter.
Was ja durchaus schon eine ganze Menge ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt geht, ich weiß jetzt nicht, wie so dein Organisationstalent ist oder wie das bei euch in der Firma organisiert ist, aber wenn man so irgendwas zwischen 25 und 30 Mitarbeitern also in seinem Unternehmen hat, für die man ja dann als geschäftsführender Gesellschafter auch eine gewisse Verantwortung hat, dass man dann selber gar nicht mehr so viel in der Beratung drin ist, sondern mehr so ein bisschen derjenige ist wie so ein Puppenspieler, der dafür sorgt, dass quasi alle anderen Fäden immer an der richtigen Stelle sind und dass alles richtig funktioniert. Ist das bei euch so, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, macht dir dieses Management genauso viel Spaß oder würdest du eigentlich gerne wieder zurück zum Datenschutzberater werden?
Naja, das ist natürlich ein Thema, was wahrscheinlich viele Geschäftsführer kennen, die ein Unternehmen selber aufgebaut haben, dass das immer schwierig ist, den Absprung zu schaffen, weil natürlich mit dieser Größenordnung ist es natürlich so, dass man sich genau auf das zum Großteil zumindest konzentrieren muss, was du gesagt hast. Man muss ja gucken, dass das drumherum alles in Ordnung ist und funktioniert. Aber es ist auch so, dass mir das Thema einfach so viel Spaß macht, dass ich das nie ganz aufgegeben habe, selber auch mit bei dem einen oder anderen Kunden mal mit drauf zu gucken und auch in die Fachthemen. Also ich habe immer noch nach wie vor alle zwei Wochen mit unserem Datenschutzteam zusammen ein Jofix, wo wir über auch fachliche Themen sprechen, weil ich da auch natürlich nicht ganz raus sein möchte. Ich bin aber auch, wie gesagt, bei dem einen oder anderen Thema selber auch mit dabei, weil ich dann gucke, dass ich meine Erfahrung auch mit einbringen kann. Und last but not least, ich bin ja auch Vorsitzender im Arbeitskreis Datenschutz des Bitkom, einem der größten Datenschützernetzwerke in Deutschland. Und auch da ist irgendwie mein Anspruch, bei den Themen nicht völlig ab zu sein, sondern natürlich da auch noch ein bisschen mit dem Ohr auf dem Gleis unterwegs zu sein und zu gucken, was ist denn da im Moment wirklich in der Praxis auch das Thema.
Wie kam es dazu, dass du da den Vorsitzenden des Arbeitskreises gemacht hast? Hast du irgendwann gesagt, mir ist so langweilig über Tag, ich nehme das auch noch dazu? Oder hat man dich gefragt, kannst du das machen? Oder war da gerade eine Vakanz, als du da reingegangen bist? Oder wie hat sich das ergeben? Weil es ja zusätzliche Arbeit, die man einfach hat als Vorsitzender auch.
Ja, ich bin schon sehr lange in dem Arbeitskreis tätig. Also auch da schon, weiß ich nicht, 2008, 2009 oder so, also auch schon ewig und drei Tage gefühlt. Und wie das dann, also wie gesagt, ich fand den immer schon sehr gut, weil es ja natürlich immer zwei Ebenen gibt, auf denen man arbeitet. Es ist immer einerseits die Fachebene, auf der man tätig ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine politische Ebene. Und von daher war es dann irgendwann so, dass das Wahlen anstanden und ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen. Und dann wird man gewählt, wenn man Glück hat.
Okay. Was macht der Arbeitskreis? Sag mal ein paar exemplarische Dinge, die der Arbeitskreis Datenschutz im Bitkom so macht.
Wir machen also einerseits, wie gesagt, politische Stellungnahmen, wenn Gesetzesänderungen anstehen, wenn also auch so Leitlinien vom ETSA und so weiter natürlich dann öffentlich konsultiert werden. Das sind Dinge, daneben geben wir Stellungnahmen zu ab, machen Positionspapiere. Wir gucken natürlich auch, wie gesagt, was gibt es so an Entwicklungen, versuchen auch da natürlich früh, also jetzt zum Beispiel Beschäftigtendatengesetz ist ja gerade schwer angeblich in der Mache.
Seit 30 und Jahren.
Seit 30 Jahren immer mal wieder, genau. Ich weiß auch nicht, ich hab auch einem der Abgeordneten da gesagt, der bei uns bei einer Sitzung war, ich weiß nicht, wie viele Entwürfe ich schon gesehen habe. Es gab wirklich gefühlt unzählige in all den Jahren. Ja. Von daher sind wir sehr gespannt, ob es dieser jetzt wirklich wird. Aber das sind natürlich dann schon Themen, wo man versucht, natürlich so ein bisschen auch die Unternehmenssituation zu erklären und warum vielleicht die eine oder andere Regelung, die in dann irgendeinem Entwurf drinsteht oder die man mitbekommt, die veröffentlicht oder die da rein soll, warum die in der Praxis vielleicht auch schwierig ist.
Aber jetzt stelle ich mir die Arbeit im Bitkom an der Stelle nicht ganz einfach vor, ne? Weil der Bitkom ist ja quasi der Interessensverband der IT. In der IT-Landschaft, der IT-Industrie in Deutschland. Und das ist ja nicht der Interessenverband der Datenschützer. Und jetzt müsst ihr aber natürlich gucken, dass ihr das irgendwie einigermaßen unter einen Hut bekommt und so ein Unternehmen, also der ehemalige Bitkom-Vorsitzende war ja, glaube ich, auch von Microsoft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt hat Microsoft, wenn es um das Thema Datenschutz angeht, sicherlich ganz andere Interessen als beispielsweise ein None of Your Business Vertreter. So, und wie kriegt ihr das jetzt quasi gemeinsam als eine Bitkom-Forderung formuliert, wo sich alle wiederfinden? Wie macht ihr das?
Ja, das macht schon mal ein bisschen einfacher, dass None of Your Business natürlich kein Bitkom-Mitglied ist.
Ja, und okay.
Deswegen
auch, weil es nur als exemplarisch, ne?
Ja. Ja, ich verstehe schon. Natürlich kann es vorkommen, dass man unterschiedliche Positionen hat. Dann ist das aber auch letztendlich Tagesgeschäft. Ja, das gehört auch dazu, dass man nicht in allen Dingen immer über die gleiche Perspektive hat. Wenn es jetzt um politische Stellungnahmen geht, dann muss man halt gucken, ob man eine gemeinsame Position findet. Und ansonsten kann man halt zu diesem Punkt keine Stellung beziehen. Dann ist das vielleicht auch mal so. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir machen ja auch sehr viel Praxishilfen, Leitfäden, wir haben auch ein Template für Auftragsverarbeitung und so weiter schon vor vielen Jahren ja gemacht und immer wieder aktualisiert. Tom Reifegrad-Modell und so weiter. Es gibt auch unwahrscheinlich viele praxisrelevante Hilfestellungen, die wir machen. Da ist es natürlich deutlich einfacher. Da versucht man natürlich das Beste aus allem irgendwie zusammenzubringen, alle Perspektiven natürlich auch zu beleuchten und die Erfahrungen, die die großen Unternehmen mit einbringen, dann genauso wie die Bedürfnisse der kleinen Unternehmen zu berücksichtigen.
Okay, gut.
Jetzt hast du eben gesagt, als Geschäftsführer bei der MigoSense hast du natürlich viel organisatorischen Kram auch natürlich zu tun, aber bist auch noch gerne hier und da so ein bisschen zumindest in oder an der Beratung. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Weil du machst ja auch noch ein paar andere Dinge. Also sind viele Tage gleich strukturiert oder ist das ein wilder Mix aus vielen verschiedenen Dingen, die dich so in der Woche erwarten?
Eine gute Frage. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag aus? Die konnte ich schon nicht wirklich beantworten, als ich nur Datenschutzbeauftragter war. Und das wird nicht einfacher. Das ist, ja, man versucht natürlich seinen Tag ein bisschen zu strukturieren und dass man einerseits die Dinge, die planbar sind, natürlich irgendwie vernünftig einplant. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder Sachen, die einem die Zeitplanung auch mal kaputt machen, weil irgendwas Unerwartetes dazwischen kommt. Am Ende ist es schwierig manchmal, immer alle Dinge gleichermaßen im Blick zu behalten und andererseits ist es dann aber auch gut, wenn man nicht alleine ist. Also ich meine, das ist immer der Vorteil, durch dass ich einerseits ein sehr kompetentes Fachteam habe, was die Beratung ja primär macht und übernimmt, beziehungsweise sogar zwei, drei Teams habe ich ja insgesamt, wenn man das Team-Management-System noch mit dazu nimmt, und zwei Datenschutzteams, dann haben wir noch natürlich unsere administrativen Kräfte, die sind natürlich auch sehr hilfreich. Ja, und so kriege ich das dann in der Regel alles halbwegs gut gejongliert.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Kunde anruft und sagt, oh Gott, wir haben hier so eine typische Freitagsnachmittags-Datenpanne, könnt ihr kurz helfen oder wir sind gehackt worden oder was auch immer, dann springst wahrscheinlich nicht du in die Bresche, sondern dann wird das ein entsprechender Mitarbeiter machen.
Genau, also das ist tatsächlich bei uns so organisiert, dass so mit dem ganz normalen Tagesgeschäft, da muss ich mich sehr wenig drum kümmern. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie ein komplexer Fall ist oder so und ich bin noch im Büro, dann stehe ich natürlich auch da nochmal konsultierend zur Verfügung für die Kollegen, Kolleginnen. Aber im Großen und Ganzen läuft das dann schon recht gut ohne mich.
Okay, gut. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt einen sehr erfahrenen Datenschützer, der das Ganze jetzt schon seit vielen Jahren begleitet und auch jemand, der sich im Rahmen des Bitkoms natürlich für gewisse Dinge einsetzt. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz für ein Minütchen an, du bist ein Tag König Kaiser von Europa und du darfst im Bereich des Datenschutzes, also bei dir grenzen wir es mal ein bisschen ein, im Bereich des Datenschutzes die Gesetze ändern, von denen du denkst, boah, verdammte Axt, was habt ihr denn da für einen Bockmist gebaut? Oder was wäre das? Oder anders formuliert, was würdest du in den Omnibus reinschreiben?
Ja, gar keine so einfache Frage, auf die ich jetzt ehrlicherweise auch gar nicht vorbereitet bin.
Da verschlägt ihn schon direkt die Sprache bei der Frage.
Genau, da geht die Stimme weg. Ja, ich glaube, also ich bin grundsätzlich ja schon ein Fan von der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen, weil sie europaweit gilt, weil sie dahingehend ein einheitliches Recht in allen Mitgliedstaaten erstmal regelt. Und ich finde auch bei anderen jetzt den ganzen Digitalrechtsakten den Ansatz der Europäischen Union auch richtig zu sagen, man macht das als Verordnungen, die dann direkt in den Mitgliedstaaten auch wirken und gelten. Weil das, was wir bis 2018 ja hatten mit der 95er-Richtlinie und der Umsetzung dann in nationales Recht, hat man ja gesehen, dass das noch viel schlechter mit der Harmonisierung funktioniert hat, als es jetzt natürlich auch noch ihre Herausforderungen hat. Also von daher, das begrüße ich grundsätzlich. Ich glaube, dass man schon das Ganze vereinfachen könnte. Also ich glaube auch in der DSGVO gibt es viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, okay, es muss gar nicht so komplex sein. Vor allen Dingen, das würde ich tatsächlich tun, weil es etwas ist, was ich bedauerlich finde, ist, ich würde versuchen, einige der Rechtsprechung des EuGHs zu korrigieren. Weil, also man muss es ja gesetzgeberisch tun, ja. Also klar, der EuGH spricht Recht und das ist dann auch so. Das heißt also, man muss ja die Gesetze ändern, um, wenn man ein anderes Ergebnis haben möchte. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren viel sehr eng, sehr streng ausgelegt worden, was es in der Praxis und für die Wirtschaft und für die Unternehmen nicht wirklich einfacher macht. Und ich glaube, was ich tatsächlich, einfach weil es so viel missbraucht wird, ändern würde, wäre tatsächlich dieses ganze Thema Auskunftsrecht. Ich weiß nicht genau, wie es ändern würde. Also ich finde das grundsätzlich ja richtig, dass man das hat. Aber ich würde mir schlauere Dinge überlegen, als sie jetzt in dem Omnibus drinstehen, um das einzuschränken und zu sagen, okay, das Recht darf genau dafür verwendet werden, wofür es da ist, wenn man nämlich Bedenken hat, dass die Datenverarbeitung nicht rechtmäßig ist und nicht um Unternehmen zu quälen, um Schadensersatzforderungen zu begründen und alles andere Mögliche auch noch, was
arbeitsrechtliche Streitigkeiten.
Genau.
Wo es ja quasi zum Standardwerkzeug eines Arbeitsrechtlers, glaube ich, mittlerweile gehört, mal eine Auskunft einzufordern. Ja, okay, ja. Sehr spannend. Ich kann das, glaube ich, nur unterschreiben, so von dem. Ich bin grundsätzlich auch immer erstmal ein Fan der DSGVO. Aber so ein bisschen Vereinfachung für den einen oder anderen fände ich, glaube ich, auch ganz nett. Wobei Vereinfachung für mich nicht heißt, man braucht erst ab 500 Mitarbeiter einen Datenschutzbeauftragten. Das ist das Gegenteil von Vereinfachung. Aber lassen wir das mal außen vor. Aber Michael, du hast ja auch noch immer so ein paar beliebt-berüchtigte Fragen.
Ja, die würde ich heute aber tauschen. Mich interessiert noch, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr mit eurem Podcast Datenschutztalk 2019 schon angefangen. Da war das Medium Podcast ja noch nicht so in dem Hype und in dem Stellenwert, wie wir es jetzt so haben. Ich glaube, in Corona hat das erst so einen richtigen Boom bekommen. Wie kam es dazu? Warum habt ihr euch das überlegt? Weil das ist ja dann doch ein bisschen Aufwand, den ihr betreibt, da regelmäßig Inhalte rauszuliefern, seitdem ja auch wirklich regelmäßig, ohne großartige Unterbrechung, soweit ich das sehen kann. Und würdest du es jetzt nochmal machen, sozusagen, wenn du wüsstest, was da dranhängt an Arbeit und Aufwand?
Also, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz drauf, dass wir seit wir mit den News gestartet sind, wirklich jede Woche eine Newsfolge produzieren, außer wirklich rund um den Jahreswechsel. Da kann es dann schon mal sein, dass je nachdem, wie die Feiertage fallen, dann zwischen den Jahren keine Folge produziert wird. Aber ansonsten wir wirklich da sehr konsequent, sehr kontinuierlich jede Woche abliefern und das mit einem großartigen Team. Das ist natürlich was, was wir uns sehr gut aufteilen, wo wir mittlerweile auch einen sehr guten Prozess haben. Na, das Ganze ist ja wirklich morgens um 10 Uhr ist die Redaktion durch, dann gibt es eine Redaktionssitzung, dann gibt es die Aufnahme und spätestens 3-4 Uhr ist der Podcast online. Mhm. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf und deswegen ist es etwas, was natürlich schon viel Spaß macht, weil sonst würde man es, glaube ich, nicht so durchhalten. Aber gleichermaßen natürlich etwas, was, wie gesagt, erstmal, wo ich dann immer sage, ja, muss halt erstmal jemand nachmachen, ja. Aktuelle Themen in dieser Kontinuität dann auch rauszubringen. Mhm. Drauf gekommen bin ich tatsächlich, weil ich habe einen relativ weiten Weg zum Büro und ich irgendwann hatte mir mal ein Kollege den Tipp gegeben, ja, Podcasts zu hören auf der Autofahrt, weil ich mich mal beklagt hatte, dass irgendwie Radio manchmal so nervig ist und einen eher aggressiv macht beim Autofahren. Und ja, und dann bin ich auf dieses Thema Top-Podcast tatsächlich gekommen, habe dann natürlich auch geschaut, was gibt es denn an Datenschutz-Podcasts? Und das war damals nicht sehr viel. Es gab dann irgendwie 2, 3 und waren sehr unterschiedlicher Qualität und einige, die wurden dann, also sieht man ja heute auch immer noch viele Podcasts, die dann sehr euphorisch starten und nach 3 Folgen wird der Abstand schon 2 Jahre, bis die nächste Folge kommt und dann stellt man es ganz ein. Also von daher war dann schon das Ansinnen zu sagen, naja, das müssen wir da versuchen besser zu machen und haben dann im internen Projekt haben wir das entwickelt, haben dann geschaut, was brauchen wir alles, wie können wir das machen und da ich ja Erfahrung in der Tontechnik hatte, natürlich etwas, was mir auch persönlich sehr lag, wo ich einfach persönlich auch großen Spaß dran habe. Deswegen würde ich es auch jederzeit wieder machen, einfach weil ich das sehe als, ja, es ist ein cooles Medium. Ja, man schafft sich seine Community, man schafft natürlich irgendwie auch selber für sich, also wir für uns, schaffen damit natürlich auch eine gewisse Aktualität in den Themen, ja, weil wir uns damit beschäftigen müssen. Mhm. Und deswegen ist es natürlich dann auch nicht nur für außerhalb, wo wir es machen, sondern natürlich für unsere Kunden und für uns selber auch.
Gut, ja, der sei auch allen dann quasi nochmal ans Herz gelegt. Immer freitags um 10 Uhr kommt eine neue Folge heraus.
Freitagsnachmittags,
immer eine Folge raus, wenn es rund um die News geht und ansonsten habt ihr quasi noch so Zusatzfolgen, die noch dazu gemischt werden, ne? Richtig?
Genau, die Themenfolgen, die machen wir in etwas loserem Abstand, da gucken wir dann, welche Themen sind gerade aktuell, wo bietet sich was an, das ist aber auch tatsächlich eine Zeitfrage, weil die meisten Themenfolgen ich ja mache und das ist dann auch, weil wir beim Thema Arbeitsalltag sind, tatsächlich etwas, was dann schon auch mehr Zeit kostet. Also da ist natürlich bei so einer Themenfolge schon auch mein Anspruch, sich dann innerlich ein bisschen tiefer vorzubereiten und auf den Gast vorzubereiten. Und dann ist das etwas, was etwas seltener stattfindet.
Ja, aber ich bin des häufiger mal unter euren Hörern, weil auch ich längere Autofahrten, zumindest wenn ich alleine fahre, auch durchaus gerne juristische Podcasts höre. Das darfst ja keinem erzählen. Du wirst ja dann außerhalb der Bubble dann manchmal komisch angeguckt, wenn du sagst, ich höre juristische Podcasts auf dem Weg. Aber das ist in der Tat, wie ich finde, immer ganz schön, weil Radio, ich kann es inzwischen nicht mehr hören, ehrlich gesagt, die ganzen Geschichten, egal welcher Sender, es ist anscheinend irgendwie immer das Gleiche und gefühlt hört man in einer Stunde auch immer die gleichen Lieder. Und insofern bin ich dann irgendwann auch mal umgeschwenkt. Und bin froh, dass inzwischen eine relativ große Anzahl von durchaus guten juristischen und auch Datenschutz-Podcasts da ist. Aber es gibt in der Tat relativ wenige, die so lange und so beständig dann auch am Markt sind, wie der eure zum Beispiel. Deswegen, ja, nochmal vielen Dank dafür. Haben wir auch schon mal in der früheren Folge auch schon mal lobend erwähnt. Und wir hoffen, dass wir vielen dann, Dank. Oder dass ihr da auch noch am Ball bleibt und dass das in Zukunft bleibt. Weitermacht. Genau.
Gut. Ja,
aber kein Druck.
Das ist der Plan. Das freut uns, weil wir dich natürlich gerne hören. Und ich finde grundsätzlich, also auch, da es gibt ja dann auch manchmal so Leute, die dann irgendwie so, das ist ein anderer Podcast, das ist ja Wettbewerb, Konkurrenz. Ich finde, wenn das ganze Thema quasi groß wird, dann haben alle was davon. Von daher freue ich mich über jeden Datenschutz, IT, KI-Podcast, den es da draußen gibt, insbesondere natürlich diejenigen, genauso wie du es beschrieben hast, das geht mir dann auch manchmal auf die Nuss, Podcasts, die dann nur die ersten 3 Folgen machen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich irgendwo einen Podcast habe, von dem es erst 1, 2 oder 3 Folgen gibt, dann höre ich da meistens gar nicht rein, sondern ich warte so, bis die so 5, 6, 7 Folgen haben, weil ich finde es in der Tat, mit einem Podcast hat man so eine persönliche Beziehung, die man zu jemandem aufbaut. Das ist ja total irrational, aber man glaubt ja, jemanden zu kennen, wenn man ihn jede Woche hört, was natürlich Quatsch ist. Und wenn ich mich dann an so eine Stimme gewöhnt habe und die dann nach 3 Wochen schon wieder aufhören, dann ist das frustrierend. Von daher freue ich mich, dass es euch schon so lange gibt.
Gut. Schön. Haben wir auch noch ein bisschen Trauma-Aufarbeitung gemacht.
Trauma-Aufbereitung.
Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, aber schön, dass du dich so schnell binden kannst.
Ja. Genau.
Mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Du hast vorhin gesagt, dass du nachher einen Anschlusstermin hast. Deswegen werden wir jetzt hier so ein bisschen einen Cut machen, auch wenn wir noch sicherlich ein bisschen weiterreden können. Aber du musst im Zweifel musst du noch mal wiederkommen. Genau. Finden wir mit Sicherheit eine Gelegenheit. Ja. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank.
Genau. Wenn du magst, darfst du gleich noch das Schlusswort sprechen. Kannst jetzt schon mal kurz 1, 2 Sekunden drauf vorbereiten. Bevor da es allerdings hier zum absoluten Ende kommt, bedanken wir uns erst einmal bei unserem Gast Heiko Gossen. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir bedanken uns aber natürlich nicht nur bei Heiko, sondern wir bedanken uns bei allen, die uns zugehört haben, die uns zugeschaut haben. Egal auf welchem Medium ihr uns gehört oder gesehen habt, ich bin mir relativ sicher, da kann man Daumen verteilen, da kann man Sternchen geben, da kann man uns abonnieren. Und über all das würden wir uns in der Tat sehr freuen. Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit da, wo ihr uns gerade gehört oder gesehen habt, auch kommentieren. Wenn es da Fragen an den Heiko gibt, dann werden wir das in irgendeiner Form untereinander und miteinander kommunizieren. Also seid so nett und tut etwas für den Algorithmus. Das freut uns. So, jetzt ist es dann soweit. Heiko, wenn du magst, darfst du gerne das Schlusswort sprechen.
Ja, ich danke euch erstmal ganz herzlich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe schon sehr lange nicht mehr so intensiv über meinen Lebenslauf gesprochen. Hat sich fast wie ein kleines Bewerbungsgespräch angefühlt. Nein. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe natürlich euch, macht es weiterhin im Datenschutz und eurem Podcast viel Spaß, weil der natürlich auch ganz toll ist, weil ihr, wie gesagt, noch mal ein bisschen hinter die Kulissen bei den Menschen schaut. Das finde ich auch großartig. Und freue mich natürlich über jeden, der sich für das Thema Datenschutz begeistert, der an diesem Thema sehr viel Spaß hat, der vielleicht auch mit Menschen zusammen daran sogar arbeiten möchte. Das finde ich immer großartig, weil, wie gesagt, ich jetzt vor 22 Jahren auch nicht gedacht, dass ich dieses Thema so lange so mit so viel Herzblut machen werde. Von daher freue ich mich über jeden, den ich vielleicht damit auch begeistern kann.
In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis bald, ciao.